SWR 2 Forum.
Klimaschutz ohne Konferenz. Was bewegt sich im Corona-Jahr? Mein Name ist Werner Eckert. Jetzt genau in dieser und der nächsten Woche hätte eigentlich ja die jährliche Klimaschutzkonferenz der Vereinten Nationen stattfinden sollen. Sie fällt, na wie so vieles halt, wegen Corona aus. Und die Sorge deswegen war groß. Der internationale Klimaschutz kommt schon mit diesem jährlichen Mammut-Event und dem Druck, der dadurch betroffene Staaten, aber auch die Zivilgesellschaft entsteht, nicht so recht voran. Wie würde das denn dann ohne sein? Und dann natürlich hat auch die US-Wahl Einfluss auf die Frage, was bewegt sich nun eigentlich im internationalen Klimaschutz und in welche Richtung? Das diskutieren wir heute im SWR 2 Forum unter anderem mit Dr. Susanne Tröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Joe Biden hat ja angekündigt, Frau Tröge, am ersten Tag im Amt die USA wieder zum Vertragsstaat im Paris-Abkommen zu machen. Da ist Washington gerade am Tag nach der Wahl rausgegangen. Also ist das dann jetzt schon ein gutes Ergebnis für den internationalen Klimaschutz, was wir da in Washington sehen?
Das ist auf jeden Fall ein positives Signal und ein Stimmungsumschwung von ja um 180 Grad eigentlich. Denn auch, dass Biden das bereits in der Woche der Auszählungen, die ja spannend war, verkündet hat, dass er das Paris-Abkommen wieder dem wieder beitreten möchte, hat schon dafür gesorgt, dass eine gewisse Vorfreude ausgelöst wurde. Er kann das relativ zügig tun, das ist halt die gute Nachricht. Sollte er einen Brief vorbereitet haben, den er nur am 20. Januar losschickt, dauert es nur 30 Tage, also so Ende Februar, kann man formal davon ausgehen, dass die USA wieder Mitglied, also Vertragsstaat des Klimaabkommens ist.
Ob es dann damit getan ist, das können wir jetzt noch diskutieren. Corona und CO2, dieses Virus hilft ja auf der einen Seite dem Klimaschutz ja sogar voran. Deswegen geht an Dr. Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft meine Frage, bleibt da nach der Krise etwas von übrig?
Das ist eine gute Frage. Natürlich ist es so, dass uns die Pandemie im Moment tatsächlich bei den CO2-Zielen hilft, aber erstmal nur kurzfristig. Wir haben schon bei der letzten Krise gesehen, vor 10, 11 Jahren, dass durch die Finanzkrise der CO2-Ausstoß deutlich zurückgegangen ist, aber danach ging er auch wieder ordentlich hoch. Es gab sogar gewisse Nachholeffekte. Und auch das ist in gewisser Weise zu erwarten. Ich denke aber auch, dass sich schon etwas ändern wird, denn so viele Menschen haben jetzt auch gelernt, damit umzugehen, vielleicht in Videokonferenzen einiges zu besprechen. Die ersetzen sicherlich Präsenztreffen nicht komplett, aber das eine oder andere kann man vielleicht auch in Zukunft so regeln. Das ist aber nur ein Beispiel dafür, dass eine solche Ausnahmesituation im Grunde auch viele neue Ideen, die Innovationskraft der Menschen vorantreibt, wie man Dinge anders machen kann. Und deswegen hoffe ich, dass davon auch ein bisschen was Positives für den Klimaschutz übrig bleibt.
Und Dritter hier in der Diskussionsrunde ist Bernhard Pötter, Kollege von der TAZ und Autor mehrerer Bücher zum Thema Klimaschutz. Warum, Herr Pötter, ist gerade 2020 ein wichtiges Jahr im internationalen Klimaschutz?
Ja, 2020 sollte die nächste COP in Glasgow stattfinden, 5 Jahre
nach der nächsten Vertragsstaatenkonferenz.
5 Jahre nach der Konferenz in Paris, auf der das Pariser Abkommen erschlossen wurde. Und da hat man vereinbart, 5 Jahre später, also in diesem Jahr wäre das gewesen, sich wieder zu treffen und neue Pläne vorzulegen für die nächste Zeit. Also das war eigentlich der Plan. Bisher haben das allerdings von den knapp 200 nur 16 getan, wenn ich richtig gezählt habe letztens. Und auch da, wie eben schon Herr Schäfer sagte, ist natürlich ein Einfluss der Pandemie zu sehen. Viele sagen, wir können gerade nicht. Manche bemängeln damit, dass sie es auch nicht wollten oder nicht konnten. Aber grundsätzlich gibt es sozusagen eine Ausnahme, dass jetzt gesagt wird, ja, juristisch müsstet ihr eigentlich, aber wir treffen sie erst nächstes Jahr, also in einem Jahr, dann machen wir das da.
Aber wenn ich das recht sehe, haben ja doch einige, zumindest bedeutende Player, auch dieses Jahr 2020 auf eine gewisse Art und Weise ernst genommen. Die EU, China, Japan, Südkorea haben ja Ziele angekündigt. Wo stehen wir jetzt? Ist das so düster, das Bild, alles verschoben aufs nächste Jahr?
Die Frage ist, was für Ziele die da angekündigt haben. Und es gibt einmal die von Bernhard Pötter angesprochenen fälligen Ziele, die jetzt 2020 Klimapläne genannt werden. Davon hat China auch keinen richtigen Plan vorgelegt, sondern nur gesagt, dass sie vor 2030 ihren Höchststand an Emissionen erreichen wollen. Was die anderen aber gemacht haben, ist, dass sie sich für die Treibhausgasneutralität oder CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050 dazu bekannt haben. Während China gesagt hat, naja, wir schaffen das vor 2060, also ganz weit in die Zukunft. Und die eigentlichen Erwartungen waren, dass dieses Jahr eben von den kurzfristigeren Ankündigungen mehr kommen. Und das sind, ich habe heute nochmal nachgeguckt, es sind 12, die ambitioniertere Pläne eingereicht haben, 7 haben alte Pläne eingereicht und 2 haben zumindest angedeutet, dass sie da schon auf dem Weg dazu sind. Das ist zu wenig.
Ist die EU da schon mitgerechnet?
Ja, die EU ist mitgerechnet bei den 12, die neue NDCs, so ist der Fachbegriff, eingereicht haben.
Ich finde, man sieht da das alte Problem der Klimaverhandlungen auf UN-Ebene, dass sich das natürlich alles im deklamatorischen Bereich erstmal bewegt. Das heißt, die Staaten kommen und sagen, also wenn es richtig gut läuft, kommen die Staaten und sagen, wir legen jetzt hier mal bestimmte Ziele vor, zu denen wir uns verpflichten. Und selbst wenn die Staaten sie tatsächlich sich daran halten und das durchsetzen, heißt das ja noch lange nicht, dass das, was wir tatsächlich brauchen, nämlich eine schnelle Reduzierung von Emissionen, ein schneller Umbau der Wirtschaft, dass das tatsächlich stattfindet. Also insofern 2020, ich finde, das ist sehr doppeldeutig. Ich finde auch, es ist ein großer Fortschritt, dass sich jetzt die Staaten, Japan, vor allem China, vor allem auch die EU möglicherweise, konkret zu einer Klimaneutralität in 2050 oder danach kurz verpflichten. Aber 2050 ist sehr lange hin. Das heißt noch lange nicht, dass jetzt tatsächlich das schnell passiert, was passieren müsste. Und da in der kurzfristigen Sache sieht man eben auch wieder durch Corona, dass es eine große Ablenkung gibt und die Möglichkeit zu sagen, andere Sachen sind erstmal wichtiger jetzt.
Ich denke, es ist ja beides wichtig. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren der Trump-Administration in den USA gesehen, dass jetzt auch er es nicht geschafft hat, die Kohleindustrie wieder voll voranzubringen. Denn gerade die energiebedingten Emissionen sind auch in den USA deutlich zurückgegangen, einfach dadurch, dass erneuerbare Energien ausgebaut werden, aber auch das Gas eine größere Rolle spielt als die Kohle in den USA. Nichtsdestotrotz würde ich nicht unterschätzen, dass jetzt so ein anderes Commitment, auch wenn das erstmal noch in weiter Zukunft liegt, schon etwas macht und ich sag mal die Chance, auch gerade internationale Vereinbarungen voranzutreiben, durchaus stärkt. In der Europäischen Union ist es ja so, es gibt ein Dilemma und nicht nur da ist es so, die Pandemiebekämpfung ist sehr teuer. Man möchte gleichzeitig sehr viel Geld ausgeben für den Green Deal. Das ist auch richtig so. Und jetzt ist die Herausforderung, besteht darin, das irgendwo aufrechtzuerhalten, kurzfristig der Wirtschaft zu helfen, aber das Ganze doch in die Richtung zu lenken, die Richtung Klimafreundlichkeit geht. Und das ist natürlich an anderen Orten der Welt häufig noch eine wesentlich größere Herausforderung, wo nicht so viel Geld vorhanden ist wie in der Europäischen Union.
Gibt es denn schon eine Ahnung, wie die Chinesen ihre Fernziele sozusagen umsetzen im nächsten 5-Jahres-Plan? Der ist ja bereits beschlossen, wird aber erst im März verkündet, wenn ich recht informiert bin, ne?
Ja, also es gibt jetzt schon so Scheibchentaktik bei den Pressemitteilungen der chinesischen Regierung zum 5-Jahres-Plan. Was darin nur aufscheint, ist, dass irgendwas mit Klima drinstehen wird, aber auf gar keinen Fall Aussagen für das Jahr 2060 oder davor getroffen werden, sondern eben für die nächsten 5 Jahre. So ist es ja auch gemeint. Insofern großer Widerspruch, denn was man sieht, ist doch in China, dass die Investitionen in Kohleverstromung immer noch massiv sind. Und von dem Vorhaben abzulassen, das wird die größte Herausforderung für die chinesische Regierung.
Das ist nicht nur eine finanzielle Herausforderung, vor allen Dingen scheint es ja auch eine Arbeitsplatzkomponente dort zu geben. Also ein großes Problem, dass die Kohle momentan unglaublich viele Menschen beschäftigt und China kennt keine Arbeitslosigkeit und darf sie nicht erleben.
Die chinesische Wirtschaft hat halt zwei ineinandergreifende wichtige Kerngrößen. Das eine ist das Bekämpfen der Armut. Das ist tatsächlich immer noch ein großes Thema. Und natürlich sind zum Beispiel durch die Pandemie die Wanderarbeiter stark betroffen. Das andere Thema ist die Wachstumsrate an sich, eben die trägt dazu bei, dass diese Armutsbekämpfung vorangeht. Und daran hängt die Frage der Beschäftigung. Und was die chinesische Regierung die letzten Jahre wirtschaftspolitisch getan hat, ist, sie hat immer Kapazitäten erweitert. Also der hat zum Beispiel Wohnungen gebaut in Gegenden, wo vielleicht noch gar keine Wohnungen gebraucht werden. Ich mache es jetzt mal am Bauen fest, aber die Ressourcen dazu, die holt sie sich unter anderem natürlich auch über ein intransparentes Finanzsystem und über die Seidenstraßeninitiative, also die Belt and Road Initiative, wo im Grunde ihr Wirtschaftsmodell nach außen verlagert wird und Investitionen in anderen Ländern eben mit chinesischer Hilfe vorangetrieben werden sollen. Also diese ganze chinesische Logik hinter dem Wirtschaftsprogramm, Menschen aus der Armut holen, natürlich Chinesen vor allen Dingen, und wachsen, 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 Das gehört alles in ein sehr viel größeres Bild, als die Klimaagenda jetzt vielleicht allein suggeriert.
Ich finde, man merkt an der chinesischen zögerlichen Haltung, dass da der andere große Treiber, nämlich die USA, auf der Weltbühne ihnen fehlen. Wir haben Paris ja nur bekommen, weil es ein Jahr vorher einen Deal zwischen den USA und China gab, voranzugehen, sich gegenseitig abzusichern, also gemeinsam was zu machen. Das ist seit 4 Jahren weg, seit Trump und die USA offensiv erklärt haben, das interessiert sie alles nicht, das ist alles Quatsch. Und gerade auf der internationalen Ebene praktisch die Aktivitäten eingestellt haben. Sie haben völlig sozusagen das Führerhaus des Zuges Klimapolitik verlassen. Und die Chinesen und die Europäer haben und konnten das nicht selber ausfüllen. Es gab mal die Idee vor 3 Jahren damals, dass es so eine Allianz zwischen den Staaten in den USA, also wie Kalifornien, Europa und China geben sollte. Da ist nichts draus geworden, jedenfalls nichts, was man gemerkt hat. Und man merkt einfach, dass dieser Treiber, der die USA lange waren, und sei es auch nur China immer anzustacheln und zu sagen, wer ist jetzt eigentlich besser in dem Bereich und wer macht es eigentlich, wer bringt seine Wirtschaft eher auf so einen Kurs, dass das halt völlig fehlt. Und da ist die große Hoffnung bei allem, was man jetzt über Bidens Pläne sagen kann oder auch nicht und wie sinnvoll das alles ist, aber dass zumindest im internationalen Bereich da wieder jemand China herausfordert, China an die Hand nimmt. Und dazu gehört ja auch, dass die EU jetzt möglicherweise und hoffentlich ihre Hausaufgaben macht und auch auf der internationalen Ebene mit einem neuen Klimaziel wieder da ist, auch mit sowas wie CO2-Tarifen an der Grenze auch China unter Druck setzt. Also diese Dynamik, die man da unbedingt bräuchte, die ist einfach seit ein paar Jahren eingeschlafen und das ist jetzt die große Hoffnung, dass da wieder was kommt.
Ich finde es in dem Zusammenhang ja schon bemerkenswert, dass die Chinesen aber ja vor der US-Wahl schon ihre Ankündigung gemacht haben, dass sie Klimaneutralität, wenn auch erst etwas später, aber dann doch auch anstreben und damit im Grunde so ein bisschen diese brachliegende Dynamik auch wieder aufgenommen haben. Im Grunde, denke ich, den neuen US-Präsidenten damit auch in gewissen Zugzwang bringen. Will er da nun das wieder vorantreiben oder nicht? Richtig ist aber schon, in den letzten 4 Jahren ist da nicht besonders viel passiert.
Naja, das ist eben genau interessant an diesem chinesischen Coup. Also das war ja bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und was ich bisher in Gesprächen gehört habe, ist wirklich, dass auch in inneren Kreisen, also sag ich mal die Ministerien, die in China eigentlich zuständig sind, unter anderem das Umweltministerium, nichts davon wussten. Also es ist wirklich ein Zug gewesen, wo sich Xi Jinping auf internationaler Bühne quasi wieder eingeklinkt hat, denn er hat noch 2017, ich glaube in Davos, große Reden geschwungen, dass China jetzt beim Klimaschutz mehr macht, wenn die USA zurückstehen. Und dann kam nichts und jetzt kam diese Nummer und man wusste schon, okay, er hat jetzt doch beschlossen, dieses Vakuum, diese Lücke, die da sich auftat, zu nutzen. Warum ist noch so ein bisschen rätselhaft? Weil die interne Konfliktsituation mit dem Liefern, also der Kohleverstromung, die dafür sorgen wird, dass das nicht so einfach wird, der ist noch nicht aufgelöst. Sie haben ja auch nur Carbon Neutrality, also CO2-Neutralität. Das ist nicht so ehrgeizig wie Treibhausgasneutralität. Das muss man sich mal vor Augen führen, dass das mittelehrgeizig ist. Also er hat sich da ganz einen schlanken Fuß gemacht, aber der Effekt ist auf jeden Fall da, den Herr Schäfer gerade beschrieben hat, ja.
Würde denn die USA jetzt, das war ja die Aussage, ein bisschen unter Druck kommen, dadurch, dass China diesen Schritt gemacht hat?
Ja, das ist vielleicht eher eine Hand, die da wieder gereicht wird. Vor den Pariser Verhandlungen haben wir immer gesagt, Klima geht immer, selbst wenn man sich nicht so super versteht. Aber also damals konnte ja Obama mit den Chinesen ungefähr ein halbes Jahr geheim verhandeln. Das lief über das Außenministerium. Und dann hat man 2014 den sogenannten G2 in Überraschungskugel landet, dass man gemeinsam Richtung Paris marschiert ist und da gesagt hat, wir haben schon Klimaziele und wir ziehen an einem Strang. Ob das so wieder käme, da habe ich große Zweifel dran. Das wird unter Biden nicht zwingend so wiederkommen.
Ich glaube, es wird da aus US-Sicht eine Doppelstrategie geben. Es wird einerseits auf der Arbeitsebene zu Kooperation, auch mit, also gerade mit China jetzt, USA, China. Es wird aber auf der politischen Ebene von Biden wahrscheinlich genauso hart gegen China geredet und vorgegangen, wie es unter Trump war. Also man hat ja auch im letzten Duell der beiden gesehen, dass sie eigentlich sich darum gestritten haben, who's tougher on China. Also Biden wird jetzt nicht China alle Türen öffnen, sondern der wird auch für die Innenpolitik sagen, China ist der große Konkurrent wirtschaftlich. Wir dürfen China irgendwie nicht Hintertüren öffnen. China ist unfair in Handelspraktiken und so weiter. Also da wird es auf der Handelspolitik, auf der Wirtschaftspolitik und auf der realpolitischen Ebene wird weiter mit harten Bandagen gekämpft werden, was aber ja auch gar nicht für das Klimathema gar nicht schlecht ist. Also wenn Biden das framed innerpolitisch für sich, wir müssen hier mehr machen, weil die Chinesen erklärt haben, dass sie auf den Zukunftsmärkten wie Elektromobilität und grüne Energie erneuerbare, weil sie da voran sind, dann ist mir das nur recht. Wenn die USA sich daran sozusagen messen, dass sie den Vorsprung, den China da hat, einholen oder einholen wollen, dann finde ich, können da alle nur gewinnen.
Ich würde das gerne mal aufgreifen, denn ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Also das eine ist ja die Klimarhetorik, die es irgendwo gibt, die auch in den internationalen Verhandlungen eine Rolle spielt und auch nicht zu unterschätzen ist, was so den Spirit angeht. Letztlich die Entscheidung, was machen wir denn nun wirklich, sind doch eben sehr stark wirtschaftspolitisch geprägt. Der hat es ja vorhin gesagt, der Rückgang der Emissionen bei der Energieerzeugung in den USA ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das Fracking so erfolgreich ist und damit eine günstige heimische Stromerzeugung möglich geworden ist. Das ist ja nicht in erster Linie klimapolitisch motiviert. Wirklich klimapolitisch motiviert ist sowas, was die Kalifornier machen mit ihrem Emissionshandelssystem, wo sie wirklich CO2 begrenzen wollen. Und da muss man sagen, sind eigentlich die Chinesen auch schon weiter, weil sie mit einem solchen System auch schon etwas länger unterwegs sind. Das ist noch nicht ausgereift, das ist in vielerlei Hinsicht in der Pilotphase und umfasst nur Teile der Industrie, aber immerhin sind sie da, würde ich sagen, auch politikinstrumentell weiter eigentlich als die Amerikaner. Und auch wirtschaftspolitisch sind die Chinesen diejenigen, die bei den Zukunftstechnologien, die in nächster Zeit gerade fürs Klima auch eine Rolle spielen, eben führend. Das große Hype-Thema in Europa ist im Moment Wasserstoff, da gibt es die tollsten Strategien und so weiter, aber die notwendigen Anlagen und Geräte dafür, nehmen Sie zum Beispiel die Elektrolyseure, den wichtigsten Baustein bei der Wasserstoffproduktion, die bauen vorrangig die Chinesen. Der Weltmarkt für Elektrolyseure ist in den letzten 20 Jahren, hat sich ungefähr verdoppelt, aber das Wachstum ist eigentlich nur außerhalb Europas gewesen, vor allem in China und Japan.
Darf ich doch mal einhaken, Herr Schäfer, weil Sie haben es jetzt zum zweiten Mal gesagt und dann dachte ich, da sage ich doch noch mal was dazu. Diese Erzählung, dass die amerikanischen Emissionen gesunken sind wegen des Frackings und des Umstiegs auf das Gas. Ich finde, das zeigt auch eins der großen Probleme in dieser Debatte. Das stimmt natürlich, wenn man sich auf die gemeldeten CO2-Emissionen bezieht. Es stimmt nicht, wenn man guckt, wie viel Methan sozusagen verloren worden ist und die Zahlen sieht, das ist ja, da gibt's keine richtigen Zahlen, aber da gibt's ja große Schätzungen, dass dieser Umstieg, diese massive Anhebung von Gas, von Gasverbrauch und der Gasinfrastruktur dazu führt, dass Methan, was ein viel stärkeres Treibhausgas ist als CO2, in großen Mengen entweicht und dass letztlich möglicherweise unterm Strich die Treibhausgasbilanz dieses Wechsels nicht besser, vielleicht sogar schlechter ist. Und ich finde, das zeigt in diesen ganzen Debatten, was ich am Anfang sagte, diesen Unterschied zwischen Hurra, wir haben auf dem Papier was erreicht und hups, in der Atmosphäre kommt ja doch was anderes an. Also ich finde, da muss man sehr vorsichtig sein mit diesen Narrativen.
Ja gut, aber ich finde schon, da hat der Herr Schäfer den einen Punkt gemacht, der hier zählt, dass Trump diesen Trend nicht aufhalten konnte, obwohl er den Kohlestaaten da große Versprechungen gemacht hat. Und gegen die Marktkräfte konnte er nicht an. Und die Rechnung ist noch offen, die wird auch kommen. Und ich stimme zu, Methan war schon unter Obama ein Riesenproblem und er hatte die Regulierungen eingetütet, um das zu stoppen, denn bei Methanabscheidung braucht man eine Investitionshilfe und ab dann, wenn die Firmen da investiert haben, und das ist bei Fracking halt das Problem, sind auch sehr viele sehr kleine Firmen, die das nicht machen wollen, aber wenn sie investiert haben, können sie sogar das Methan verkaufen und damit Geld verdienen, aber ohne einen Anschubser wird das nichts. So, und da muss auch Biden wieder ran an diese Regulierung, wenn er diese Regulierung liefern will, muss er erstmal die ganze Agentur, die Umweltagentur, die EPA, wieder neu aufstellen, denn die hat ordentlich Federn gelassen unter Trump.
Das ist ja alles, was Trump geschafft hat. Also er war sehr gut daran, mit der Abrissbirne zu kommen und viele Sachen wie die Umweltbehörde oder auch das Außenministerium, die ja die Klimaverhandlungen führen, praktisch zu entvölkern. Die Leute sind da ja in Scharen weggegangen, die Experten. Das wird auch, glaube ich, ein ganz großes Problem für Biden, was man von hier aus gar nicht sieht. Wenn der wieder anfangen will, richtig Umwelt, Klima und auch internationale Klimapolitik zu machen, dann muss er erstmal wieder Leute haben und Leute einstellen. Das wird noch ein Ding, bis die USA da wieder so schlagkräftig sind, wie sie mal waren.
Klimaschutz ohne Konferenz heißt das Thema im SWR2-Forum heute. Was bewegt sich im Corona-Jahr beim Klimaschutz? Wir diskutieren mit Dr. Susanne Tröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dr. Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Bernhard Pötter, Kollege von der TAZ und Autor von Büchern zum Thema Klimaschutz. Wir waren gerade bei den USA. Eine Frage, zwar kann formal Joe Biden den Wiedereintritt als Vertragsstaat der USA ins Paris-Abkommen relativ zügig und schnell bewerkstelligen, aber Obama hatte ja diese Übereinkunft von Paris per präsidentiellem Erlass sozusagen ratifiziert. Also da gab es nie eine Abstimmung im Senat. Das ging deshalb damals, weil nationale Gesetzgebung schon so da war, dass es zur Erfüllung dessen, was der Präsident da zugesagt hat, keine zusätzlichen Gesetze brauchte. Also konnte er das alleine ratifizieren. Diese Gesetze, das haben wir gerade besprochen, sind ja von Trump flächendeckend abgeräumt worden. Ist es denn überhaupt möglich, dass Biden einfach nur einen Brief schreibt oder braucht er eine neue Ratifikation?
Nein, die braucht er nicht.
Okay.
Das kann ich relativ schnell abräumen, die Frage, weil sie mir öfter gestellt wird. Es handelt sich in diesem Fall um ein international bereits komplett ratifiziert und in Kraft getretenes Abkommen. Und der Präsident allein kann sagen, wir treten wieder bei.
Er muss aber, und das haben wir ganz am Anfang gesagt, in diesem Jahr 2020 eigentlich ja neue Ziele verkünden, weil das, was man in Paris beschlossen hat, das wissen ja alle, nicht ausreicht, um das gemeinsam vereinbarte Ziel, die Erderhitzung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, auch zu erreichen. Deswegen hat man diese Verschärfungsrunden und das muss er ja schon noch voranbringen. Also es ist kein formaler Akt nur, sondern es erfordert auch neue Politik.
Ganz genau, und das ist das eigentliche Problem, denn Briefe schreiben ist ja eine Sache und wieder beitreten, aber wir haben hier die Situation, dass mit letzte Woche, als am 4. November der Austritt formal vollendet war, auch der Klimabeitrag, das sogenannte NDC, entfallen ist. Also es ist nicht mehr gültig, was die USA eingereicht hatten. Es muss aber eh ein neuer Beitrag eingereicht werden. Und wenn der substanziell und glaubwürdig sein soll, dann gilt all das, was wir eben schon besprochen haben. Es muss national geliefert werden durch Rechtssetzung, durch Maßnahmen, durch eine Steigerung auch noch der Ambitionen und das von einem Niveau, das hinter das zurückfällt, was nun Obama hinterlassen hat.
Ich bin da nicht so pessimistisch, muss ich sagen. Und zwar, wenn man das vergleicht mit Obama, wie der ins Amt gekommen ist oder was er vorgefunden hat. Denn was Biden jetzt sieht, wenn er ins Amt kommt, die diplomatische und die bürokratisch-administrative Landschaft der Klima- und Energiepolitik in den USA, Umweltpolitik, liegt in Trümmern, das muss man sagen. Da wird er viel machen müssen. Aber auf der anderen Seite kann Biden sich auf eine große Bewegung stützen, die in den letzten 4 Jahren sozusagen diese We're Still In America's Pledge Bewegung, wo also jede Menge Staaten, hunderte von Städten, Unternehmen, Universitäten sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir halten uns an das, was die USA im Pariser Klimaabkommen zugesagt haben und selber massiv unterstützt, eben auch zum Beispiel von dem Milliardär Bloomberg, auf die Beine gestellt haben. Ich habe mir gestern extra nochmal angeschaut, wo die sind, diese Gruppe. Und die, nach ihren eigenen Angaben, sagen sie, alleine mit dem, was wir hier machen, schaffen wir schon 19% Treibhausgasminderung bis 2025. Die USA haben bisher gesagt, wir werden 26-27% schaffen, also knapp darunter. Und die sagen, wenn wir jetzt sogar noch von der Bundesebene kräftigen Rückenwind kriegen, was ja Biden versprochen hat in seinem Klimaprogramm, von 2 Billionen Dollar Investitionen, dann sagen die, schaffen wir fast 50% Reduzierung bis 2030. Und ich meine, da kann man jetzt ein bisschen was von abnehmen, aber das ist natürlich ein Fund, mit dem Biden wuchern kann. Der kann da hinkommen und sagen, wenn wir von der Bundesebene jetzt da richtig unterstützen, dann können wir da was viel mehr machen als Obama am Anfang.
Ich mache mir da auch keine Sorgen, dass durch die Politik, die in den letzten Jahren in vielen Staaten gelaufen ist, auch die wirtschaftlichen Interessen, ne? Viele sonnenreiche Staaten haben einfach ordentlich Photovoltaik zugebaut und die erneuerbaren Energien sind einfach ein Geschäftsmodell in den USA. Die Frage ist natürlich, was kann man daraus auf internationaler Ebene machen? Es ist ja schön, wenn Herr Biden dann ein bisschen mehr mitbringt. Die Frage ist aber, ja, was an Instrumenten kann auf internationaler Ebene auch dafür sorgen, dass ja dort die Treibhausgasemissionen reduziert werden, wo der Hebel vielleicht am größten ist, wo das auch mit einem vertretbaren Aufwand gemacht wird. Wir haben jetzt nach China geschaut, wir haben nach Europa geschaut und in die USA. Das sind Staaten, die erklären das, die bauen Erneuerbare massiv aus, die Chinesen ja übrigens auch. Aber viele andere Weltregionen, gerade auch Wachstumsregionen, wie zum Beispiel Indien, Südamerika, afrikanische Länder, die haben im Moment nicht die Perspektive, sich neben Pandemiebekämpfung überhaupt einem wirtschaftlichen Aufschwung auch noch Klimainstrumente so leisten zu können, wie wir das tun. Und deswegen denke ich, müssen wir aufpassen, dass bei allen unseren Bemühungen in Europa, hier Dinge voranzutreiben, mit viel Geld voranzutreiben, wir auch bedenken, wie ist denn das eigentlich möglich an anderen Standorten der Welt? Ich denke, unsere Vorbildfunktion als Europäer im Klimaschutz kann ja nicht nur darin bestehen, dass wir als Musterschüler auftreten, wenn das eben nur dazu führt, dass zwar die europäische Klimabilanz nachher vielleicht besser aussieht, aber an anderen Orten der Welt wird umso mehr Treibhausgas ausgestoßen. Also ich glaube, da geht es auch darum, wie man es macht und wie vorbildlich man es macht, ob man kluge Instrumente findet, gerade auch im internationalen Kontext.
Wie könnten die aussehen?
Ja, wenn man ehrlich ist, stehen die ja schon im Green Deal der EU-Kommission. Also erstens, der ganze Siegeszug der erneuerbaren Energien ist von Deutschland angestoßen, finanziert worden, zusammen mit China. Also das heißt, da hat es das gegeben, das, was von sehr vielen Leuten sehr lange als viel zu teuer bekämpft worden ist. Natürlich haben wir die Lernkurve bezahlt, einen großen Teil als reiches europäisches Land. Aber genau das, was jetzt überall stattfindet, was Herr Schäfer ja zu Recht einfordert, also Indien zum Beispiel mit dem unglaublichen Plan, die Hälfte des Landes mit Sonnenstrom zu versorgen in, glaube ich, 20 Jahren, das wäre alles nicht möglich, wenn es diesen unglaublichen Preisverfall bei den Erneuerbaren, gerade bei Photovoltaik und Wind, nicht gegeben hätte. Also das gibt es ja, das hat es ja gegeben. Und das andere, die Forderung schützt unsere heimische Industrie, verlagert nicht die CO2-Emissionen in die Schwellenländer. Auch das ist ja der Plan hinter dem Border Adjustment, also sozusagen einen Zoll an der Grenze der EU zu erheben für Produkte, die woanders mit höheren CO2-Emissionen produziert werden. Also ich meine, es gibt diese Ideen. Und
ich möchte das, was da auch unter Carbon Border Tax drinsteht in diesen EU-Papieren, ganz kurz vielleicht nochmal skizzieren. Also da soll es eine Abgabe geben, wenn Waren, die mit sehr viel CO2 verbunden sind, bei deren Herstellung sehr viele Klimagase frei werden, in die EU importiert werden. Argument ist, wir hier haben höhere Umweltauflagen, wir machen mehr Klimaschutz und deswegen sind unsere eigenen hier hergestellten Produkte klimafreundlicher, aber auch teurer. Und den Unterschied soll dieses Verfahren ausgleichen. So, die EU ist ja ein bisschen langzähnig noch. Das soll bis nächstes Jahr erstmal überprüft werden. Dann will man Konzepte arbeiten. Die Kanzlerin war nicht besonders begeistert, weil eine Exportnation dann, wenn sie anderen Zölle androht, leicht auch ins Hintertreffen kommt. Also ja. Wo sind Vorteile und Nachteile? Wie realistisch ist das, Dr. Schäfer, vielleicht zuerst?
Völlig richtig, ja. Also dieser Grenzausgleichsmechanismus, so wie die Europäische Kommission sich ihn vorstellt, ist ja gerade für exportorientierte Branchen sehr problematisch, denn der erste Schritt ist ja nicht, den Grenzausgleich zu schaffen der Europäischen Kommission, sondern die bisherigen Instrumente, die vor einer Abwanderung der Industrie schützen sollen, wie eine kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten oder Kompensation beim Strompreis für energieintensive Industrien, die erstmal abzuschaffen. Und der Grenzausgleich soll dann als Ersatz ins Spiel kommen. Der soll sich aber nur auf den Binnenmarkt beziehen und da im Grunde gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen zwischen denen, die hier dann zu höheren CO2-Preisen produzieren.
Also Stahl zum Beispiel.
Genau. Zement ist da in der Diskussion die Chemieindustrie, wobei die nicht so ganz einfach ist, da überall den CO2-Gehalt richtig zu bemessen. Das Problem ist nur, wenn die exportieren, dann haben sie höhere Kosten, die ihre Konkurrenten auf dem Weltmarkt nicht haben. Und es geht noch einen Schritt weiter. Diejenigen, die die Produkte kaufen, die dann teurer geworden sind, also wer zum Beispiel Stahlstrauben herstellt, der hat auch ein Problem und sogar einen gewissen Anreiz, aus der Europäischen Union rauszugehen. Also ich halte das für nicht ausgereift, so wie die Europäische Kommission sich das vorstellt.
Da muss ich mal einhaken. Also da flirren sehr viele Missverständnisse bei dieser Debatte mit. Und wie Herr Eckert ja schon sagte, die hat da nicht lange Zähne, die EU-Kommission, die hat ja eher eine heiße Kartoffel. Das ist auf keinen Fall ein Instrument, eine Grenzabgabe, das ein Ersatzinstrument ist. Das ist eher so, dass die EU zum ersten Mal Klima und Handel, Außenhandel zusammen denkt, dass es offensichtlich gelungen ist, eine gewisse Hürde zu überwinden, nämlich die Abneigung der Bundesregierung gegen jegliche Diskussion solcher Instrumente. Ob das so anhält, hängt ganz stark meiner Einschätzung nach von dem Verhalten der USA ab, was wir ja schon ausführlich besprochen haben. Wenn überhaupt, funktioniert dieses Instrument als Ergänzung in den Sektoren, in denen man weiß, wie viel CO2 um den Globus kursiert, also Zementklinker zum Beispiel. Da wissen wir, eine Tonne von dem Zeug emittiert locker fast eine Tonne CO2. Und da kann man natürlich einhaken, wenn man tatsächlich Handelspartner hat, die bisher dafür gesorgt haben, dass eigentlich die Klimapolitik unterwandert wird, weil die Emissionen dann abwandern. Es ist kein Produkt, kein Instrument, Entschuldigung, das auf eine Schraube oder auf ein Auto oder ein komplexes Endprodukt eingeführt werden könnte. Das ist ein irres Bürokratiemonster. Aber interessant ist an dieser ganzen Debatte, was sie im Vorfeld schon angeregt hat. Also dass tatsächlich alle möglichen Länder sich zu dieser Agenda verhalten. Und ich nehme mal an, dass also jegliche Politik in den USA auch nicht ohne so eine Maßnahme auskommt und dass da plötzlich ganz neue Gespräche auftauchen werden im nächsten Jahr, wenn die EU-Kommission denn die heiße Kartoffel abgekühlt hat und sich auch mal dazu durchringt, eine Konkretisierung durchzuführen. Denn die fehlenden Anhaltspunkte, wir wissen eben nur, es soll für Importe gelten, nicht für Exporte, wie Herr Schäfer sagt. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Also wenn das auf Importe erhoben werden soll und sei es nur auf Zementklinker, das muss ausbuchstabiert werden. Und wer auch immer dann dafür zuständig ist in der Kommission, hat alle Hände voll zu tun. Wir wissen einfach erst nächsten Sommer, was genau da rauskommt. Und genau, die ganze Spekulation bringt natürlich viel Aufregung und bewegt die Handelsgespräche. Das sehe ich eher als Vorteil.
Frau Dröhle, haben nicht, Sie ja völlig recht.
Ja, das muss ich ja gar nicht haben, aber es geht ja jetzt eher darum, dass man es nicht zu etwas aufbauscht, was im Endeffekt vielleicht nie zum Einsatz kommt, aber, und das ist ja interessant daran, plötzlich Verhaltensänderung in den internationalen Gesprächen hervorruft. Ich hatte nur vorhin noch notiert, gedanklich, dass die Multilateralismus-Agenda, die wird davon profitieren, wenn es zu einem Regierungswechsel in den USA kommt. Und die Diskussion, die wir eben jetzt führen, um solche Handelsinstrumente, die bringen ja frischen Wind auch in zukünftige Kooperationsideen. Und weil Herr Eckert fragte, wo sehnt man denn Ideen, dann denke ich an Handelsabkommen.
Ich würde gerne noch mein Aber, was ich vorher noch nicht gesagt habe, ergänzen. Also ja, damit. Und meine Zustimmung differenzieren. Also was ich sagen wollte, Sie haben völlig recht, es ist ja einfach noch unklar und es werden auch verschiedene Modelle diskutiert seitens der Kommission. Ich bin allerdings nicht ganz so optimistisch, gerade wenn ich an die Handelsbeziehungen denke. Klar, wir können vorsichtig optimistisch sein, dass sich die Verhältnisse zwischen China und USA zumindest nicht verschlechtern, was Handelsbarrieren angeht. Aber ich glaube, eine solche Maßnahme wie ein Importzoll für außereuropäische Produkte, das wird von vielen unserer Handelspartnern als protektionistische Maßnahme gewertet. Und zwar nicht ganz zu Unrecht, weil es ja tatsächlich darum geht, die einheimische Wirtschaft und deren Aktivitäten, ja, für die gute Sache Klimaschutz, aber trotzdem diese erstmal zu schützen. So, und wenn das eben nicht parallel passiert, dass ich in Kontakt trete mit meinen Handelspartnern und schaue, ob da in irgendeiner Weise in Abkommen etwas gemacht werden kann, dann ist es erst einmal so, dass das Gegenreaktionen hervorrufen wird. Und selbst wenn es vielleicht möglich ist, das irgendwie WTO, also mit den Welthandelsrichtlinien kompatibel hinzubekommen, wird das dauern, bis das geklärt ist. Und so lange haben wir erstmal eine Gegenreaktion, die für die exportorientierten Unternehmen Gift ist.
Ich würde jetzt gerne nochmal am Ende zurückkommen auf die Frage, wie Klimaschutz ohne Klimakonferenz dann auch funktioniert oder eben nicht funktioniert. In diesem Jahr gibt es keine COP, keine UN-Klimakonferenz und jetzt haben Staaten Ankündigungen gemacht. Da ist man ja, egal wie substanziell die nun sind, das ist über viele Jahre nicht erfolgt. Da kann man natürlich schnell den Gedanken entwickeln, Klimaschutz geht vielleicht ohne diese Konferenzen besser als mit.
Naja, also es gab ja die letzte Konferenz in Madrid letztes Jahr im Dezember. Und da gab es schon auch zum Beispiel von Vorsitzenden der Beratungsgruppen, da gibt es ja viele Gremien und Arbeitsgruppen, Und dieser Vorsitzende hatte auch gesagt, naja, es muss sich was ändern. Wir haben hier auch viel zu viele Prozesse parallel. Das alles immer zu bereden ist schwierig. Man hat dort ja auch nicht geschafft, das sogenannte Regelbuch des Pariser Abkommens final fertigzustellen, aufzuschreiben, was für Regeln das Abkommen letztlich für die Umsetzung haben soll. Und er war damit nicht allein. Also diese Frage, was Nutzen und was Schaden die Versammlung, wo teilweise eben bis zu 30.000 Menschen auch hinreisen, die nicht alle verhandeln, aber die alle dabei sein wollen. Was nutzen oder schaden die? Also das ist eine spannende Frage. Es ist tatsächlich an so einen Punkt gelangt, der ganze Prozess.
Na, ich meine, diesen Eindruck bekommt man, wenn man bei diesen Konferenzen immer rumhängt und denkt als Journalist, warum bin ich jetzt hier schon zum 10. Mal und warum geht immer noch so wenig voran? Also einerseits würde ich das unterstützen. Und wenn man sieht, was im Klimabereich passiert ist, sagen wir mal in den letzten 2-3 Jahren, dann kam das nicht aus den Konferenzen, weder aus den internationalen noch aus irgendwelchen nationalen Konferenzen. Es war der Druck von der Straße. Also es waren die Fridays for Future oder wie auch immer sie heißen. Es war das, was tatsächlich da draußen passiert im Klimawandel. Es waren die Feuer in Australien, die Feuer in den USA, die Dürre hier bei uns. Also sozusagen das, was die Leute, dass die Leute merken, es brennt ihnen auf den Nägeln. Und da komme ich jetzt wieder zurück, um das wieder ein bisschen einzuschränken. Es ist natürlich auch der Druck inzwischen in und aus der Wirtschaft, aus der Industrie. Die sagen, wir sehen, dass wir uns an bestimmte Sachen anpassen müssen. Wir müssen für bestimmte Sachen Regeln schaffen. Und das wiederum geht zurück auf zum Beispiel die Pariser Konferenz und das Abkommen. Das heißt, die einzelne Konferenz, also manche von diesen einzelnen Konferenzen können wir uns sparen. Wir hätten uns Madrid im letzten Jahr sparen können von dem, was hinterher rausgekommen ist. Aber die Tatsache, dass auf diesen Konferenzen immer mal wieder Regularien und Ziele vereinbart werden, auf die dann zum Beispiel die Wirtschaft langfristig reagiert und reagieren muss, darauf kann man nicht verzichten.
Also es geht ja nicht ohne internationale Koordination. Und dafür, denke ich, spielen diese Konferenzen schon eine wichtige Rolle. Vieles wird auch im Hintergrund ja durchaus zwischendurch erarbeitet. Was sie, denke ich, vor allem dann vorantreiben können, ist, wenn sie entsprechend High-Level auch laufen, so wie das in Paris der Fall war.
Das heißt, dass einfach Entscheider dabei sind.
Ganz genau. Denn davon kann dann eben doch eine wichtige Signalwirkung ausgehen. Und Sie hatten es ja gerade gesagt, Herr Petter, es ist eben in der Wirtschaft ja längst angekommen, dass da die Zukunftsmärkte liegen. Das Problem ist eben nach wie vor, das gilt nicht flächendeckend. Das heißt, ich habe es immer mit einer Konkurrenz zu tun, die unter anderen Bedingungen, wo Klimaschutz eben nicht so eine große Rolle spielt. Und dafür, sei es nun in bilateralen Handelsabkommen oder auch in größeren Organisationseinheiten, überregional, international, müssen Regelwerke her, die es eben ermöglichen, denjenigen, die Klimaschutz auch vorantreiben wollen, das auch zu können und dadurch keine Wettbewerbsnachteile zu haben. Denn die Alternative ist ja folgendes, Sie hatten es vorhin skizziert, wir bezahlen in Europa hier den technologischen Fortschritt und exportieren ihn in die ganze Welt. Das ist sicherlich eine Möglichkeit und ein Standbein, auch so verstehe ich auch den Green Deal. Aber ich finde es wichtig, dass man diese Bemühungen auch koordiniert und in geeignete Systeme überführt. Sie hatten es angesprochen, Emissionshandelssysteme gibt es an ganz unterschiedlichen Orten der Welt, auch CO2-Preissysteme. Wenn man die stärker verknüpfen könnte, kommt man, glaube ich, international erheblich weiter.
Wie könnten diese Konferenzen aussehen in Zukunft?
Naja, der Punkt ist, glaube ich, man redet jetzt nicht davon, sie abzuschaffen. Also zur Debatte steht, will man sie nur alle 2 Jahre abhalten? Wie bekommt man die Gremien arbeitsfähig? Und ich glaube, ein wichtiger Teil ist auch, auf welcher Ebene werden diese Konflikte, die es eben noch gibt, gelöst. Das ist so ein bisschen wie mit dem Palästinenser-Problem, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Es gibt Grundthemen in den UN, die können quasi alles kaputt machen. Also wer löst das denn jetzt auf? Durch diese irre Dimension und die vielen, die mitreden wollen und zu Recht mitreden wollen, ist die Arbeitsfähigkeit und die Konfliktlösungsmöglichkeiten extrem geschrumpft. Und dann hat man also hier eine komplette Sackgasse erreicht. Das ist einfach ein strukturelles und prozedurales Problem. Und wer ist eigentlich für solche Reformen zuständig? Das ist nicht klar. Genau, und was Herr Schäfer sagt, ist ja der Knackpunkt. Wenn die Richtigen miteinander sprechen, gibt es auch globale Einigung. Wenn ich noch sagen darf, was tatsächlich der USA-Effekt ist, nicht so sehr Corona, aber der USA-Effekt ist, dass inzwischen nichtstaatliche Akteure hier Foren entwickelt gemacht haben, die ganz, ganz relevant sind. Während vor dieser Zeit waren die Klimaverhandlungen reine staatliche Angelegenheit. Aber die Integration der We Are Still In-Initiative oder Race to Zero Dialogue, wo Investitionsfragen ganz klar verhandelt und diskutiert werden, das ist ein großes Plus, wenn es denn eins gibt von dem US-Ausstieg.
Also ich glaube, es gäbe eine ganz einfache Möglichkeit, die UN-Konferenzen so zu reformieren, dass da was passiert. Das wäre nämlich die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Also wenn man da mit Mehrheit entscheiden
das
würde.
Das ist ja einfach. Dann, das ist super einfach,
naja,
genau. Wer erklärt es Guterres?
Genau, ne, ich sage mal, ich glaube, der wäre sogar noch dabei. Aber also wir wissen, das wird nicht passieren. Aber das muss man ja mal sagen. Also eins der großen Probleme, und man sieht in der EU, dass man es teilweise sozusagen in irgendwelchen Unterausschüssen oder so möglicherweise es langsam aufknabbern könnte. Also das wäre nur mal so als Gedankenexperiment. Wenn man das in irgendwelchen Sachen schaffen würde, wäre das gut. Die andere Sache ist, wir bringen nur die großen Jungs an den Tisch. Klar, kann man sagen, wir haben die G20 und in den G20 sitzen die, ich glaube, 80% oder 85% der weltweiten Emissionen sitzen am Tisch. Wenn man sich da einigen könnte, bräuchte man nicht die 200 in der UN-Vollversammlung. Kann man machen, das Problem ist aber dabei, die ganzen Inselstaaten, die ganzen kleinen Staaten, die nichts zu melden und nichts zu sagen haben, die fallen völlig hinten runter, die ganzen Opfer des Klimawandels letztlich. Also das will man eigentlich auch nicht. Und ich finde, eine Sache noch, die man auch mal bedenken muss, ich bin auch sehr dafür, über Investitionen und die Märkte der Zukunft und all das zu reden, aber man darf nicht vergessen, dass die großen Entscheidungen beim Thema Klima sind eigentlich nicht, wo investieren wir unser Geld, sondern wo investieren wir unser Geld nicht mehr. Nicht, welche Industrien bauen wir auf, da sind wir sehr erfolgreich, weltweit und in Deutschland auch, sondern welche Industrien bauen wir möglichst schnell wieder ab. Und wenn man nämlich die Braun, wenn man die Kohle, auch das Gas langfristig, wenn man die loswerden will, dann sind das politische Entscheidungen. Das kann man nicht dem Markt überlassen. Und deswegen sind diese politischen Entscheidungen und diese politischen Konferenzen letztlich doch sehr wichtig und sehr entscheidend. Und da hilft eben nur Druck von allen Seiten.
Also da möchte ich gleich an mehreren Punkten mal einhaken. Und zwar, das ist eins der großen Probleme, die wir haben, dass wir so viel davon sprechen, was wir nicht mehr wollen, aber zu wenig davon, wie wir es denn stattdessen machen. Das ist ja schon schön, Sie hatten das Beispiel Braunkohle gebracht, wenn es gelingt, vielleicht in einem Land die Braunkohleverstromung runterzufahren, aber dafür dann Braunkohlestrom aus anderen Ländern zu importieren, das kann ja nicht die Lösung sein. Da muss man eben dann darüber reden, wie macht man es denn dann? Wie bringt man ein System an den Start mit Stromspeichern und so weiter. Das haben wir bisher versäumt. Über Wasserstoff wird jetzt so langsam ein bisschen geredet. Da könnten wir schon viel weiter sein. Wir haben uns stattdessen viel mehr damit beschäftigt, was wir alles nicht mehr wollen. Das dazu. Auf der internationalen...
Ja, Herr Schäfer, da wären Sie ja doch der erste Kandidat, der mal ein paar mehr Vorschläge machen könnte. Sie haben doch den Draht in die deutsche Wirtschaft.
Ich hatte ja ein paar Themen schon angesprochen. Das sind vor allem Regulierungsfragen. Wie werden Speicher attraktiv? Setzen wir weiter auf die EEG-Umlage? Und das sind eigentlich Fragen, die, glaube ich, hier in der Diskussion des Internationalen gerade gar nicht so relevant sind. Ich denke, was Sie angesprochen haben, finde ich sehr interessant. Sollten das nicht die G20 mal in die Hand nehmen? Und ich glaube, man sollte das eine tun und das andere nicht lassen. Natürlich braucht es die UN-Konferenz, wo eben alle auch eine Stimme bekommen. Aber letztlich geht es nicht ohne das Commitment der größten Emittenten. Deswegen ist beides wichtig, sollte entsprechend vorangetrieben werden.
Ich würde gerne enden mit einer ganz, ganz kurzen Runde. Wir haben gefragt, was bewegt sich im Corona-Jahr beim Klimaschutz? Ist 2020, Bernhard Pötter, ein verlorenes Jahr für den Klimaschutz?
Nein, ein großer Erfolg, weil wir über den Green Deal der EU-Kommission jetzt tatsächlich reden und das Geld dafür da ist und man muss es jetzt nur richtig einsetzen.
Frau Dr. Drüge?
Ich glaube, im Corona-Jahr haben wir viel über Wissenschaft gelernt und über ihre Funktion in der Gesellschaft und deswegen auch die Klimawissenschaft wird davon langfristig wohl profitieren.
Und Dr. Thilo Schäfer?
Ich sehe es ambivalent. Ich denke auch, wir haben eine ganze Menge gelernt und jetzt kommt es aber darauf an, was wir daraus machen. Viele Dinge sind auch nicht weiter vorangekommen, weil wir in diesem Jahr aufgrund der Pandemie gar nicht die Chance hatten und Gelder jetzt anderweitig ausgeben müssen. Es geht wirklich jetzt darum, wie kommen wir da wieder raus und können wir wirklich nach vorne gucken.
Klimaschutz ohne Konferenz, was bewegt sich im Corona-Jahr? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Diskutiert haben Dr. Susanne Trüge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dr. Thilo Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Bernhard Pötter, Kollege von der TAZ und Buchautor zum Thema. Mein Name ist Werner Eckert.